Wenn Gott einen selbstlosen Gehorsam von dir verlangt, so habe ich die Predigt für heute überschrieben. Ich möchte uns eine Nachricht lesen von einem Bruder oder über einen Bruder, der verstorben ist. Und über diesen Bruder heißt es folgendermaßen: Die Nachricht vom Tod unseres Bruders, jemand anders, eines der wertvollsten Mitglieder unserer Gemeinde, hat uns alle erschüttert. Bruder Anders hinterlässt eine Lücke, die sich nur schwer wird füllen lassen. Jemand anders hat unserer Gemeinde seit vielen Jahren angehört und er hat weit mehr geleistet, als man normalerweise von einem Menschen erwarten kann. Wenn etwas erledigt werden musste, wenn Hilfe nötig war oder wenn man einen Zuhörer brauchte, wie oft hieß es einstimmig, das soll jemand anders machen. Gerade wenn Freiwillige gesucht wurden, so war es selbstverständlich, dass er sich zur Verfügung stellte. Jemand anders war ein wunderbarer Mensch, manchmal fast ein Übermensch. Aber ein Einzelner kann nicht alles tun. Um die Wahrheit zu sagen, man erwartete zu viel von Bruder jemand anders. Ich musste etwas schmunzeln, als ich das gelesen habe. Aber irgendwie habe ich gedacht, ist da nicht vielleicht doch ein kleiner Kern an Wahrheit drinne? Ich glaube, wir kennen Situationen, wo wir zu Hause, vielleicht auf Arbeit, im Beruf, in der Gemeinde, in Situationen stecken, wo wir herausgefordert werden, uns zu entscheiden. Wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Treffe ich eine Entscheidung und setze diese Entscheidung tatsächlich um? Bin ich bereit, aufzustehen, loszugehen? Oder verlasse ich mich lieber auf unseren lieben Bruder, jemand anders? Ich glaube, es kann auch sein, dass wir manchmal dermaßen in unserem Alltagstrott gefangen sind. Und ich genau weiß, dass Gott möchte, dass ich aus diesem Trott ausbreche. Aber dennoch tue ich es nicht, weil ich vielleicht, wie ich gesagt habe, gefangen bin und es mir unmöglich zu sein scheint, wirklich selbstlos gehorsam zu sein. Wir wollen heute über das Leben von Gideon nachdenken, wo Gott genau das gemacht hat. Gott hat von Gideon einen selbstlosen Gehorsam verlangt. Er hat von ihm verlangt, aus dem Alltag auszubrechen, sich voll und ganz auf ihn einzulassen, Hürden, Glaubensschritte zu gehen, Hürden zu meistern. Und wir wollen heute von Gideon lernen, wo er sich wirklich auf Gott eingelassen hat oder wo er es eben nicht getan hat. Wir haben bei der ersten Predigt über das Buch Richter gesagt, dass wir in diesem Buch recht häufig diesen R-Kreislauf finden. Revolte, Ruin, Reue, Rettung, Ruhe. Und diesen Kreislauf finden wir jetzt auch im Leben von Gideon. Und die ersten Verse aus Kapitel 6 zeigen uns sehr gut diesen Kreislauf, auf jeden Fall die ersten beiden Punkte. Und der erste Gedanke, den ich uns weitergeben möchte, ist: Wenn Gott einen selbstlosen Gehorsam von dir verlangt, sei dir deiner Sündhaftigkeit bewusst. Weil ich glaube, dass genau das in dem Text drinne steht. In Richter 6, ab Vers 1 heißt es folgendermaßen, Vers 1a, und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Haben wir schon häufiger gehabt. Hier fängt der Bericht so an, dass nicht eine ganze Aufzählung an Dingen genannt wird, was sie ganz konkret falsch gemacht haben, wie sie dem Herrn missfallen haben. Aber ich glaube, das ist hier auch nicht entscheidend, sondern hier geht es um die Grundausrichtung ihres Lebens. Und das war eben eine falsche Richtung. Und das müssen nicht immer die offensichtlich falschen Dinge sein, wo jeder weiß, das ist eine Sünde, das ist falsch, das hättest du so nicht tun dürfen. Sondern das können auch die ganz kleinen Dinge sein, die kein Mensch weiß, die vielleicht noch nicht mal mein Ehepartner, meine Kinder, niemand von mir weiß. Es können die Gedanken sein, die letztendlich dazu führen, dass ich nicht christusgemäß handle. Also Revolte Gott gegenüber fängt nicht darin an, dass ich falsche Dinge tue, sondern dass ich falsche Dinge in meinem Herzen, in meinen Gedanken zulasse. Ein Leon Tucker schrieb mal Folgendes, das fand ich sehr gut. Er sagte: Sünde ist Charakter, Sünden sind Betragen. Sünde ist Mittelpunkt, Sünden sind Umkreis. Sünde ist Wurzel, Sünden sind Früchte. Sünde ist Ursache, Sünden sind Wirkung. Sünde ist Stamm, Sünden sind Spross. Sünde ist Quelle, Sünden sind Ausfluss. Sünde ist, was wir sind, Sünden sind, was wir tun. Und genau das war hier das Grundproblem der Israeliten. Sie taten natürlich falsche Dinge, weil sie eben dieses Grundproblem hatten, der Sünde. Und da, wo es eben zur Revolte Gott gegenüber kommt, da kommt es letztendlich auch zum Ruin. Dieser Ruin kann ganz unterschiedlich aussehen. Hier heißt es dann in Vers 1, und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Ja, hier sehen wir, wie wirklich extrem die Israeliten unter der ganzen Situation gelitten haben. Ja, die Midianiter waren von Natur aus Nomaden oder Beduinen. Sie waren nicht darauf aus, das Land für sich einzunehmen, sondern sie wollten schnellen Reichtum haben. Also kamen sie, nahmen Dinge, die ihnen gefielen und gingen wieder zurück. Und es ging in der Tat so weit, dass sie sich sogar irgendwelche Schluchten gesucht haben oder gemacht haben, wo sie sich selbst versteckt haben, den Besitz, die Vorräte versteckt haben. Eine furchtbare Zeit für die Israeliten, nicht immer gelang es. Und dann heißt es in Vers 3 weiter, und immer, wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter, also wirklich in einem Kreislauf gefangen, und die aus dem Osten herauf über sie. Und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten wie eine große Menge Heuschrecken, sodass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, um es zu verderben. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Wir haben, wer sich noch erinnern kann, auch darüber nachgedacht in der ersten Predigt, dass sich das Volk ganz bewusst entschieden hat, Kompromisse einzugehen. Und wir haben darüber nachgedacht, dass sie eben die Kanaaniter geduldet haben. Und Gott hat eben gesagt, wenn ihr es so macht, wenn euch mein Wille nicht wichtig ist, dann ist es so in Ordnung, aber dann lebt auch mit den Konsequenzen. Und er sagt ja, ich werde sie nicht vertreiben. Ja, ich vergebe, wenn ihr zu mir ruft, aber mit dieser Konsequenz werdet ihr leben müssen. Und genau das ist hier der Fall. Die Konsequenzen sind mittlerweile so stark geworden, dass es einem scheinbar vielleicht an manchen Stellen sogar gut gemeinter Kompromiss eine Situation geworden, die das Leben nicht mehr lebenswert macht. Ja, ein Leben in ausgehöhlten Schluchten, Ernte ständig vernichtet, keine Nahrung, eine Schwachheit der Israeliten. Und das wird ihnen hier, genau wie Gott es gesagt hat, zum Fangstrick. Und das Bemerkenswerte ist, dass die, und das fand ich einen interessanten Gedanken, dass die Midianiter und dass die Amalekiter ja in der Vergangenheit bereits von den Israeliten besiegt wurden. Aber sie sind im Laufe der Zeit wieder stärker geworden. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, wenn wir das mal auf uns runterbrechen, was wir auch in einer Art und Weise, wenn wir Jesus lieb haben, genauso erleben. Es kann sein, dass wir Sieg in unserem Leben über bestimmte Sünden erlebt haben, irgendwann in der Vergangenheit. Und wir meinen und wir freuen uns darüber, der Feind ist ein besiegter Feind. Ich habe es endlich geschafft, auch hier Glaubensschritte zu gehen, Siege zu erleben. Und ehe man sich versieht, kann es sein, dass die Dinge, die man meint, besiegt zu haben, einen schneller wieder einholen, als man zu glauben meint, uns überrumpeln und wieder anfangen, unser Leben negativ zu beeinflussen. Ja, von daher auch hier schon der Gedanke, wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Die Israeliten meinten es in der Richterzeit zu häufig, dass sie stehen. Und sie sind immer und immer wieder gefallen. Revolte, Ruin. Und wie so häufig, wenn es einem so richtig dreckig geht, man am Boden ist, dann schreit man zu Gott. Und sie tun es hier genauso. Sie fangen an, Reue zu zeigen. In Vers 6b heißt es, da schrien die Israeliten zum Herrn. Als sie aber zum Herrn schrien, um der Midianiter willen. Ja, also sie schrien zum Herrn, weil es ihnen ja so dreckig ging. Sie schrien, weil das Leben nicht mehr lebenswert ist. Aber ich habe den Eindruck, dass sie auf der einen Seite zu Gott tatsächlich in irgendeiner Weise gerufen haben, aber auf der anderen Seite kommt es bei mir aus dem Text viel stärker zum Vorschein, dass sie, wie es hier heißt, nur um der Midianiter willen zu Gott geschrien haben. Ja? Sie schrien nicht um ihrer Sünde willen. Wir haben gegen dich gesündigt. Wir sind Wege gegangen, die nicht in Ordnung waren. Nein, sie schrien, weil die Umstände so schwer geworden sind. Es ist alles nicht mehr zu tragen. Das Leben ist irgendwie nicht mehr schön. Und von daher, glaube ich, kommt hier auch im Text deutlich rüber, Reue ist nicht gleich Reue. Und das sehen wir im folgenden Text noch viel deutlicher. Natürlich, und das ist das Schöne an Gott, hört Gott auch auf solche Gebete. Und natürlich gebraucht Gott auch solche Gebete in schweren Zeiten und er streckt uns seinen Arm aus. Aber Reue ist nicht gleich Reue. Ich glaube, dass wir immer wieder auch als Christen in unserem Leben eine Umkehr brauchen, weil wir in unserem Herzen erkennen, dass wir Gott so unglaublich nötig haben, dass es immer wieder Stellen in unserem Leben geht, wo wir uns gegen Gott entscheiden und seinen Willen nicht leben, uns gegen Gott versündigen, weil wir vielleicht schuldig ja geworden sind. Und wie gehen wir dann eben damit um? Warum gehen wir manchmal durch schwere Zeiten, nicht immer? Kann es sein, dass es oft auch etwas mit unserem Herzen zu tun hat? Ja, Gott hat hier die Israeliten, den Midianitern jetzt in die Hände gegeben, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob das zu viel gesagt ist, hat Gott seine bewahrende, seine beschützende Hand ein Stück weit weggenommen. Und so kann ein Leben aussehen, wo Gott nicht mehr eingreift und wo Gott das Leben seinen normalen Lauf überlässt. Es ist nicht immer so. In Psalm 73 fragt Asaf, warum geht es den Gottlosen so gut? Aber es kann auch so gehen. Ja, und sie schreien jetzt zu Gott wegen der Midianiter. Und Gott, und das ist das Faszinierende, hört tatsächlich auf dieses Gebet, schickt Rettung. Und dann heißt es in Vers 7, als sie aber zum Herrn schrien, um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht. Ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängen und habe sie vor euch herausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Also Gott hört auf dieses Gebet erstmal in dem, dass er jetzt einen Propheten schickt. Und dieser Prophet soll ihnen erstmal Geschichtsunterricht geben, was ist eigentlich in der Vergangenheit passiert. Dieser Prophet macht es tatsächlich so und sagt, vielleicht kurz zusammengefasst, Gott hat so viel für euch getan, warum fällt es euch so schwer, alleine Gott ausschließlich treu zu sein? Er gebraucht hier einen Propheten. Ja? Und das ist eben auch das Katastrophale. Sie schreien zu Gott, aber auf der anderen Seite halten sie trotz der schweren Umstände an ihren Göttern fest. Sie sind nicht bereit zu einer gewissen Radikalität an den Göttern der Amoriter. Und das ist, wie gesagt, das Schizophrene. Und ich glaube, dass so mancher, ich weiß es von mir, auch ich manchmal zu dieser Schizophrenie leide. Ich will vielleicht manchmal, und vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren ein Stück weit, dass Gott manche Situationen ändert, aber bin ich bereit, wirklich mich auch zu 100% dem Willen Gottes zu unterordnen? Ich möchte, dass der Arbeitskollege netter wird. Ich möchte, dass das Miteinander in der Ehe besser wird. Ich möchte, dass ich mehr Geduld mit den Kindern habe, liebevoller mit ihnen umgehe. Und ich bitte zu Gott, greif ein, ändere die Umstände, aber halte zugleich an Dingen vielleicht fest, die Gott verunehren? Kann es sein, dass wir vielleicht manchmal dazu neigen? Hier ist Gott so gut, dass er eingreift. Ja, gut für das Volk. Es wird auf jeden Fall schon mal gepredigt, wie und wann und wo Gott eingreift. Das sagt er dem Volk hier noch nicht. Und Ja, auf der einen Seite redet er, auf der anderen Seite fängt er jetzt quasi schon an, die Rettungsaktion einzuleiten und das Volk bekommt noch gar nichts davon mit. Also der erste Gedanke, wenn Gott einen selbstlosen Gehorsam von dir verlangt, dann sei dir deiner Sündhaftigkeit bewusst. Ein zweiter Gedanke, wenn Gott selbstlosen Gehorsam von dir verlangt, dann leg deine Selbstzweifel beiseite. Sündhaftigkeit anerkennen bedeutet nicht, mit Selbstzweifeln durchs Leben zu gehen. Ja, die Situation ist schwer und jetzt gebraucht Gott einen Mann, der eigentlich recht unscheinbar ist. Mose war ein starker Führer, Josua war es genauso und wenn das Volk zu entscheiden hätte, würde man sich wahrscheinlich so einen Charakter, so einen Typen aussuchen. Gideon war anders und das gefällt mir an Gott. Wir sehen, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz. Lasst uns mal weiterlesen ab Vers 11. Was sind hier die Kriterien Gottes? Und der Engel des Herrn, also hier Gott persönlich, kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehört Joasch, also das ist jetzt der Vater von Gideon, dem Abjesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann dies alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Ist das wirklich ein Anführer eines ganzen Volkes, der ein schwaches Volk gegen starke Feinde anführen soll? Wenn Gott selbstlosen Gehorsam verlangt, dann legt die Selbstzweifel beiseite. Ich glaube, wenn Gott uns herausfordert, wie auch immer die Herausforderung aussieht, wenn wir dann anfangen, zu sehr auf uns zu schauen, dann machen wir einen großen Fehler. Hier möchte Gott nicht, dass Gideon nur auf sich schaut, sondern er möchte, dass er auf Gott schaut, weil er dann eine ganz neue Perspektive gewinnt. Und auch wir ganz genauso, wir sollen auf Christus schauen, Christus in uns, das ist doch der Schlüssel. Ja? Gideon, aus dem Text, glaube ich, wurde es sehr deutlich, war ein schwacher Mann mit vielen Problemen. Wenn man den Text liest, dann klingt das irgendwie so nach Resignation, nach Selbstzweifel, nach Frustration. Damals wurde normalerweise der Weizen auf einer erhöhten Fläche ausgeschlagen, damit, wenn der Wind kam, die Spreu weggeweht wurde. Gideon macht es in einer Kälte, ja, wo es eng war, wo er unentdeckt bliebe von den Midianitern. Also auch eine gewisse Ängstlichkeit durchaus, obwohl ich das jetzt nicht in den Vordergrund stelle, ich kann es auch gut nachvollziehen. Aber er sagt dann, der Herr hat uns aus Ägypten geführt, Fragezeichen. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Ja, im ganzen Abschnitt eine Entmutigung. Und ich glaube, die schlimmste Entmutigung, und das ist heute nicht anders, das ist heute bei uns ganz genauso, oder eine der schlimmsten Entmutigungen ist, wenn man den Eindruck hat, dass Gott an einem persönlich nicht mehr interessiert ist. Ich glaube, das ist mit das Schlimmste, wenn wir diesen Eindruck haben, dass Gott vielleicht den Rücken zugewandt hat und Gideon scheint es hier so zu gehen und er ist erstmal in seinem negativen Denken gefangen. Ja? Zweimal ermutigt Gott ihn hier und er sagt zweimal, ach mein Herr, so nach dem Motto, so ein Seufzer, es ist alles so schwer, ach mein Herr, wenn du wirklich Bescheid wüsstest um alles, ja, dann würdest du vielleicht etwas anders reden, dann würdest du mir anders auch in dieser Situation begegnen. Und was macht Gott hier? Er sieht jetzt seine Ängstlichkeit, seine Schwarzmalerei und das allererste, was Gott zu Gideon sagt, ist, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Ich habe den Text gelesen, ich dachte, ist das Ironie? Es gibt Stellen in der Bibel, wo tatsächlich Ironie zu finden ist. Er spricht ihm Mut zu, er holt ihn ab, wo er steht. wenn man jetzt zu mir kommt und sagt, Gerd, wir zählen auf dich, dass du nächste Woche bei der Europameisterschaft die deutsche Mannschaft anführst. Ja, ich würde über diese Person lächeln und mir meine Gedanken machen über diese Person. Ja, es passt vorne und hinten nicht. Und ähnlich, finde ich, ist es auch in dieser Situation, und das ist nicht übertrieben, der Herr kommt zu Gideon und sagt, du streitbarer Held, auf dich soll das ganze Volk Israel bauen ein Stück weit. Natürlich auf den Herrn, aber du sollst es anleiten. Das ist irgendwie schon eine Ironie, könnte man meinen, aber für mich der Schatz auch in diesem Abschnitt. Ja, wenn Gott einen selbstlosen Gehorsam von dir fordert, dann sieht er nicht deine Schwächen, deine Zweifel, deine Ängste, die dich unfähig machen, die dich lähmen, sondern er sieht Christus in dir, der bezahlt hat, der dich fähig macht. Er sieht den Heiligen Geist, der durch uns stark sein möchte. Ich glaube, dass wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen möchten, dass wir uns dann zu oft selber im Weg stehen, weil wir uns nicht aus der Perspektive Gottes sehen. Wir sehen unsere Sündhaftigkeit und wir bleiben da stehen. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, wie sieht Gott uns? Und lest das Neue Testament aus diesem Gesichtspunkt, wie sieht Gott uns? Wir werden staunen, nur zweimal, glaube ich, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, werden wir Sünder genannt, aber dann begnadigte Sünder, sonst immer meine Kinder, meine Söhne, ihr Lieben, meine Geliebten, so positiv, wie Gott uns sieht. Und das schenkt uns eine neue Sichtweise, wo wir dann aus dieser veränderten Sichtweise im Wissen um unsere Sündhaftigkeit Schritt für Schritt vorangehen können. Wenn wir schwach sind, wie Anna das so schön sagte, dann ist er stark. Ja? Bei Gideon hat Gott weitergesehen. Nicht Probleme, nicht Schwierigkeiten, sondern was kann aus einem Menschen werden, der bereit ist, in die Schule Gottes zu gehen. Ein schwacher Mann verbündet sich hier mit einem starken Gott und daraus entsteht etwas Wunderbares. Zwei Dinge sind mir hier wichtig geworden aus diesem kurzen Abschnitt. Auf der einen Seite schickt Gott einen Propheten zunächst, der anfängt zu predigen. Auf der anderen Seite beruft Gott jetzt einen Mann ganz persönlich. Und das ist der erste Gedanke, der mir wichtig geworden ist. Gott hat auf ihr Schreien gehört. Er fängt schon an mit der Verkündigung. Aber hinter den Kulissen merkt das Volk noch gar nichts davon, wie Gott eigentlich eingreift. Und ich glaube, das ist eine Art und Weise, wie Gott heute ganz aktuell sehr, sehr häufig handelt. Was wissen wir denn schon, was Gott in der unsichtbaren Welt alles tut? Ich glaube, Gott nimmt unsere Gebete tatsächlich ernst. Er nimmt sie eins zu eins, so wie wir sie sprechen. Der Heilige Geist macht sie angenehm. Gott nimmt sie ernst, trotz unseres unperfekten Lebens. Ich bin überzeugt, dass er sehr häufig Dinge für uns vorbereitet, die wir jetzt noch gar nicht wahrnehmen, aber die wir, wenn es soweit ist, eines Tages wahrnehmen werden. Vielleicht beten wir ganz praktisch seit einer längeren Zeit, dass mein Sohn, meine Tochter, meine Geschwister, Arbeitskollegen sich bekehren. Und dann kann es sein, dass man vielleicht frustriert ist. Herr, ich bete so lange, aber du scheinst keine Frucht zu schenken. Ich kann es ja nicht produzieren, dass jemand seine Sündhaftigkeit erkennt. Aber kann es sein, dass Gott sehr häufig schon voll im Gange ist? Kann es sein, dass Gott vielleicht eine Person im Hintergrund beruft oder in die Gemeinde führt, ins Familienumfeld führt, die dann dazu beiträgt, dass das Gebet, das ich heute spreche, vielleicht in 8 Jahren erhört wird? Kann es sein, dass Gott manchmal erst so spät antwortet, weil vielleicht die Vorbereitung einer Person so lange braucht? Vielleicht wird die Person, die meine Tochter eines Tages zum Glauben führt, vielleicht erst nächste Woche geboren. Woher soll ich das wissen? Ich kenne doch nicht den Zeitplan Gottes. Gott hat seinen Zeitplan und Gott antwortet auf Gebete, auf seine Weise. Und ich bin überzeugt, wenn wir ernstlich beten und dranbleiben, Gott wirkt hinter den Kulissen auf seine Weise. Und ein zweiter Gedanke, ja, wir dürfen es lernen, oder müssen es lernen, uns mehr und mehr so zu sehen, wie Gott uns sieht, ja, als Kinder Gottes. Gerade eben, wenn es um den Willen Gottes in unserem Leben geht, ja, dann gilt es eben ganz auf den Herrn zu schauen und zu sagen eben, ich kann nicht, aber ich weiß, der Heilige Geist lebt in mir und durch ihn kann ich. Und Gott gebraucht hier nicht einen scheinbar Begabten, sondern jemand, der sich auf ihn einlässt, wo es aber eine ganz schöne Zeit gedauert hat, bis er erstmal vieles verstanden hat. Ja, und das bedeutet es eben nicht, wenn Gott uns ruft, dann bedeutet es nicht, wenn wir Ja sagen, dass wir dann automatisch schon unsere ganze Berufung verstanden haben und in dieser Berufung leben, sondern es kann eine Zeit dauern, bis wir unsere ganz konkrete Berufung erkennen und bis wir ein volles Ja dazu finden. Das ist oft auch ein Prozess. Und das war bei Gideon hier genauso. Er wird jetzt in den Dienst berufen. Und es fällt ihm zunächst sehr schwer, diesen Auftrag zu verstehen, geschweige denn umzusetzen. Es fällt ihm schwer, Gott wirklich Glauben zu schenken, weil ja alles, was Gott sagt, stellt er irgendwie in Frage und er hört auch nicht auf damit. Und Gott braucht seine Zeit, damit in seinem Leben aus den Fragezeichen einige Ausrufezeichen werden. Ja, also der zweite Gedanke war, wenn Gott einen selbstlosen Gehorsam von dir fordert, dann leg deine Selbstzweifel beiseite. Oder man könnte es vielleicht positiv formulieren, dann nimm Gottes Zuspruch für dich in Anspruch. Und ein dritter Gedanke, wenn Gott selbstlosen Gehorsam von dir fordert, dann soll dieser Gehorsam zu Hause beginnen. Zu Hause beginnen. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann ist Gideon so verunsichert, dass er von Gott ein Zeichen haben möchte und Gott schenkt ihm tatsächlich ein Zeichen. Gideon bereitet jetzt für den Engel des Herrn Fleisch vor und ungesäuertes auf einen Felsen, gießt etwas Brühe drüber. Der Engel des Herrn rührt seinen Stab darauf und es kommt Feuer aus dem Felsen und verzehrt das Essen. Also das Zeichen ist tatsächlich geschehen und jetzt sollte man meinen, Gideon wahrscheinlich jetzt euphorisiert von dem, was er sah. Er sagt dann, ach Herr, Herr, hab ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Das nenne ich eine Begeisterung, wenn man Zeichen sieht. Ja, wir meinen oft, wenn Gott Zeichen schicken würde, dann würden wir jubelnd in die Luft springen. Ich glaube nicht, dass das so ist. Es klingt hier auf jeden Fall nicht euphorisch, wo er die Sache anpackt. Es reichte hier bei ihm noch nicht, um den großen Auftrag auszuführen. Er war nicht so weit. Aber auf jeden Fall scheint er hier ein Stück weit an Gottes Erkenntnis zu gewinnen, das sehen wir. Er baut Gott einen Altar, er fängt an, Gott Opfer zu bringen, also er wächst in der Erkenntnis. Und dann bekommt er von Gott einen ganz konkreten ersten Auftrag. Lasst uns Vers 25 und 26 lesen. Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue um das Bild der Aschera, das dabei steht, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felses einen Altar und rüste ihn zu und nimm den zweiten Stier und bringe ein Brandopfer da mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Hab gedacht, ein unglaublich schwerer Auftrag. Vielleicht nicht ganz so schwer wie die Midianiter zu besiegen, aber trotzdem schwer. Ja? Und genau das sind die Wege, die Gott mit uns geht. Es kann durchaus sein, dass Gott schwere Wege mit uns geht oder dass er uns ruft, wo Herausforderungen auf uns warten. Aber wenn Gott das tut, dann bereitet er uns durch kleine Schritte darauf vor, sodass wir in diesen Dingen wachsen, sodass wir in diesen Dingen Treue an den Tag legen können, dass Gott uns dann eben auch weiter gebrauchen kann. Und Gott fordert von Gideon, dass er genau das ist. Er soll treu und gehorsam sein, aber nicht direkt im Kampf gegen den anderen, sondern er soll zu Hause anfangen. Ein Tag wirklich mit Höhen und Tiefen. Er sieht den Engel des Herrn, er erlebt ein Zeichen, er erlebt seine Berufung. Andererseits muss er bereit sein, Wege zu gehen, die unbequem sind, die wehtun, die mit Anfeindungen zu tun haben. Ja, selbst in seiner Familie, lesen wir, wird Götzendienst praktiziert. Es geht sogar so weit, dass sogar die Familie es angeleitet hat. Ja, der Altar Baals, zu dem das Volk gegangen ist, oder diese Umgebung, die gab es ja in ganz Israel, gehörte seinem Vater Joasch. Ja, und das wird sicherlich ein recht großer Altar gewesen sein. Ja, das ganze Land war voller Götzen und Baals und Aschera-Bilder, aber Gideon soll nicht zu den anderen Göttern gehen, nicht mit den Fingern auf andere zeigen, sondern geh nach Hause und fang zu Hause an. Und genau das lernen wir hier. Ja, Baal muss verschwinden, bevor Midian besiegt werden kann. Zu Hause müssen Dinge ins Reine gebracht werden, bevor Gott uns weiter gebrauchen kann. Ja, wir haben, wie gesagt, über Halbherzigkeit, über Kompromisse nachgedacht. Und auch hier ist der Weg Gottes, der Weg der Berufung klar. Es kann keine Halbherzigkeit geben. Für Gott wäre es nie und nimmer in Ordnung, wenn er jetzt sagt, Sie müssen doch selber wissen, was für Sie richtig oder falsch ist. Und er geht jetzt auf diese Höhe und baut neben dem Altar Baals Gott einen Altar. Das wäre für Gott nie und nimmer akzeptabel. Und hier können wir lernen, wir müssen bei uns anfangen und das will ich für mich lernen. Ja, der Balke in meinem Augen hat Priorität gegenüber dem Splitter im Auge vielleicht des anderen. Ja, wenn Gott selbstlosen Gehorsam verlangt, dann will er, dass wir zu Hause anfangen. Und ein weiterer Gedanke: Wenn Gott einen selbstlosen Gehorsam von dir fordert, dann will er dir auch den Eifer dafür geben, seinen Willen zu tun. Und er scheint hier tatsächlich jetzt einen Eifer zu entwickeln. Er nimmt sich 10 Diener, tut exakt das, was Gott von ihm fordert. Er fängt zu Hause an aufzuräumen. Und ich habe darüber nachgedacht, ist der zweite Auftrag später, die Midianiter zu besiegen, ein größerer Auftrag, als zu Hause aufzuräumen? Vom Auftrag her mag es sein, dass er größer ist, aber ich glaube nicht, dass er unbedingt schwieriger war. Ja, der schwerste Auftrag, den Gott uns gibt, ist häufig der Auftrag in unserer Familie, in dem engsten Kreis, wo wir uns befinden. Ja, und er ist hier gehorsam und er weiß, was er zu tun hat. Ja, und er hat Angst. Gideon hat Angst. Er war sowieso ein Ängstling, das haben wir schon gelesen, aber auch hier. Und das ist eben auch ein wichtiger Gedanke. Ja, wenn wir Gott gehorsam sind, dann bedeutet es nicht, in einer Furchtlosigkeit loszugehen, sondern auch mit Gott durch verschiedene schwere Situationen und Kämpfe zu gehen, wo man auch mit Angst zu kämpfen hat. Paulus sagt zu den Korinthern, ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und mit Zittern. Ein Paulus, er hatte Angst. Wie viel mehr dürfen wir Angst haben, auch in manchen Situationen, aber trotzdem dürfen wir uns dem Zuspruch Gottes gewiss sein, auch weil wir eben in seinem Auftrag unterwegs sind und uns im Gehorsam auf ihn einlassen. Ja, die Altäre sind jetzt zerstört, er war gehorsam und jetzt gibt es sicherlich Lob und Anerkennung, dass endlich jemand anfängt aufzuräumen und wieder Gott in den Vordergrund gestellt wird. Es wurde ja vorher zu Gott gebetet, wahrscheinlich sind alle dankbar, oder? Lass uns mal auf die Frucht des Gehorsams schauen, Vers 28. Als nun die Leute in der Stadt früh am Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen und der zweite Stier als Brandopfer dargebracht auf dem Altar, der gebaut war. Und einer sprach zum anderen, wer hat das getan? Und als sie suchten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan. Jemand sagte mal so passend, Baals Anbeter vernachlässigen nie die Morgenandacht. Und das sehen wir hier. In der Frühe gingen sie hin, haben Baal statt Gott gesucht. Und wie sehr sie abgefallen sind, lesen wir dann in Vers 30. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joasch, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen hat. Und da habe ich mich gefragt, was muss das für eine Reue gewesen sein? Und deshalb, Reue ist nicht gleich Reue, um der Midianiter willen, aber nicht um ihrer Sündhaftigkeit. Sie haben dran festgehalten. Sie wollten zweigleisig ihr Leben leben. Ja, und der Vater erkennt die Situation, handelt sehr weise und sagt, wenn Baal Gott quasi ist, dann lasst ihn doch für sich selber kämpfen. War eine gute Antwort. Ja, und Gideon hat auf jeden Fall Mut gezeigt, hat angefangen, hat viel, viel Gegenwind bekommen, aber alles in allem wurde er wirklich reich gesegnet. Und dann so schön, weil er sich darauf eingelassen hat in Vers 34, da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon und er ließ die Posaune blasen und rief die Abjesriter auf, ihm zu folgen. Man könnte hier sagen, der Geist umkleidete Gideon. Er war ab jetzt ein ständiger Begleiter von Gideon. Aber wir sehen trotz allem, auch wenn er über ihn kam, er war alles andere als perfekt. Ich weiß nicht, für welchen Zeitraum er kam, aber wir sehen, dass Gideon später unglaublich viel falsch gemacht hat. Er wurde kein Übermensch. Nebenbei gesagt, bei den anderen genauso, bei einem Saul, bei einem Jephtha. Ja, übernächstes Mal geht es dann um Jephtha. Katastrophe, ganz, ganz große Katastrophe. Auch über ihn kam der Heilige Geist. Er hat ihn gebraucht. Er wird auch bei den Glaubenshelden wie Gideon erwähnt. Und die haben auch aus Glauben gehandelt, aber sie haben lange, lange nicht alles richtig gemacht. Wenn Gott einen selbstlosen Gehorsam fordert, will er dir auch den Eifer geben. Und ein nächster Gedanke, wenn Gott selbstlosen Gehorsam von dem fordert, dann will er dir ganz konkret seinen Willen zeigen. Das sehen wir in Vers 36 bis 40. Und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast? Also hat schon eigentlich ein Erkenntnis des Willen Gottes. Wie du zugesagt hast, so will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Und die zweite Formulierung, wie du zugesagt hast. Und es geschah so. Und als er am anderen Morgen früh aufstand, drückte er den Tau aus der Wolle eine Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich. Wenn ich noch einmal rede, ich will es noch einmal versuchen mit der Wolle. Es sei allein auf der Wolle trocken und der Tau auf dem Boden. Und Gott machte es so in derselben Nacht, dass es trocken war, allein auf der Wolle und der Tau überall auf dem Boden. Der Text wird sehr, sehr häufig genommen, wenn es ganz konkret um den Willen Gottes geht. Ja, es gibt zwei Wege. Welches ist denn jetzt der Wille Gottes? Und dann fordern wir ein Zeichen her. Wenn es wirklich dein Weg ist, dann schenk jetzt das und das. Haben wir hier vielleicht ein Muster, wie wir den Willen Gottes erfahren können? Ich glaube, ein ganz eindeutiges Nein. Nein. Natürlich kann Gott auch mal ein Zeichen schicken, aber das ist die absolute Ausnahme. Hier in diesem Abschnitt hat Gideon jetzt ein Vlies ausgelegt, obwohl er den Willen Gottes schon gekannt hat. Zweimal, wie du zugesagt hast. Er wusste es haargenau. Und trotzdem tat er sich schwer damit. Und heute teilweise ja genauso. Wie oft, ich rede von mir, kenne ich den Willen Gottes, möchte aber trotzdem eine Bestätigung von Gott nochmal haben, obwohl ich es manchmal ganz, ganz genau weiß. Nicht das Wissen war sein Problem, sondern der Glaube war sein Problem, sich wirklich jetzt auch darauf einzulassen. Er kämpfte noch mit Zweifeln, kann das wirklich der Weg Gottes sein? Ja, von daher ist das Prinzip des Vliesauslegens nicht ein Zeichen des Unglaubens, sondern vielleicht eher ein Zeichen des Zweifelns. Ja, wäre Gideon jetzt zu Gott gegangen, hätte gebetet, lieber Herr Jesus, würde er vielleicht nicht sagen, aber lieber Gott, schenk mir bitte die Erkenntnis, ist es dein Weg, bestätige mir es bitte, ja, rede du zu mir. Ich bin sicher, Gott würde mit ihm reden, er hat es ja vorher auch getan, der Engel des Herrn ist Gott, ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, er hätte es sicherlich getan. Aber er sagt hier, Gott, das ist mein Plan, tu das und das bis zum nächsten Morgen, ändere die Naturgesetze, damit ich eine gewisse Sicherheit bekomme. Eigentlich absurd, interessanterweise geht Gott trotzdem darauf ein. Aber wenn Gott durch Zeichen, glaube ich, zu uns heute sprechen würde, würde es uns nicht weiterhelfen, weil wir trotzdem immer noch Zweifel hätten. Ich habe von einer Bibelschule gelesen, die hat bekannt gegeben, dass sie gerne ein weiteres Gebäude kaufen möchte und hat gesagt, wenn wir bis zu diesem Datum $100,000 zusammenbekommen, dann wissen wir, dass das wirklich der Wille Gottes ist. Ja, der Tag kommt jetzt tatsächlich und an diesem Tag sind aber erst $90,000 eingegangen. Ja, und jetzt hatten sie das Dilemma als Schule. Kaufen oder nicht kaufen? Ist es jetzt der Wille Gottes oder nicht? Sie haben Gott ja auf diesen Betrag quasi festgelegt, ja, und verlangt, dass Gott nach ihrem Zeitplan handelt. Oder vielleicht auf uns persönlich übertragen, wie auch immer die Situation ist, Herr, wenn du es schenkst, dass diese Person mich vielleicht heute bis 22 Uhr anruft, dann will ich es wirklich sehen, dass es dein Wille ist. Dann kommt es von dir. Was ist, wenn diese Person 22.05 Uhr anruft? Wir haben ja Gott begrenzt. Kommt es dann vom Teufel, wenn wir gesagt haben, bis dann von Gott und danach? Ja, Entscheidungen auf dieser Basis zu stellen, gibt uns nie die absolute Sicherheit. Wir haben die Heilige Schrift, unser Navigationssystem, und wir dürfen eintauchen und wir werden zu 99% aller Fragen eine Antwort finden. Ja, und Gott führt uns, indem wir eben bewusst Schritte des Gehorsams gehen. Und ich bin ganz sicher, wenn wir einen Schritt nach dem anderen gehen, lass es nur ganz, ganz, ganz kleine Schritte gehen, dann werden wir ganz genau in unserem Herzen spüren, ist es der Wille Gottes oder ist es nicht der Wille Gottes? Befinde ich mich auf dem richtigen Weg oder empfinde ich einen Unfrieden über diese Sache? Der Wille Gottes ist gar nicht so kompliziert, wie wir ihn manchmal machen. Ja, Gott geht auf jeden Fall hier ungewöhnliche Wege mit seinem Volk, auch mit Gideon. Und er bereitet ihn jetzt hier vor. Und jetzt der Gedanke, und das ist für mich der Mittelpunkt der Predigt und der wichtigste Gedanke, wenn Gott selbstlosen Gehorsam fordert, dann kämpfe für die Ehre Gottes. Dann kämpfe für die Ehre Gottes. In 7 Vers 1 heißt es, da machte sich Jerubal, das ist Gideon, früh auf und das ganze Kriegsvolk, das mit ihm war, und lagerte sich an der Quelle Harod, sodass er das Heerlager der Midianiter nördlich vom Hügel More im Tal hatte. Der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei mir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen, wider mich zu sagen, meine Hand hat mich errettet. So lasst nun ausrufen vor den Ohren des Volkes, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. So sichtete Gideon, da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Im nächsten Abschnitt geht es darum, dass dann noch weiter reduziert wird, sodass am Ende 300 Männer übrig bleiben. Und Gott verlangt hier wirklich wieder einen etwas Unmögliches, einen selbstlosen Gehorsam. Er prüft seinen Glauben. Und ich glaube, ein Glaube, der nicht geprüft ist, dem kann man nur schwerlich trauen. Ja, Gott prüft unserem Glauben und entweder zeigt er sich als echt oder als falsch an und er prüft ihn, um unseren Glauben, damit wir eben zugerüstet werden, die Aufgaben tatsächlich zu bewältigen, vor die Gott uns stellt. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung des Lebens, die viele bestätigen können, dass Gott durch ein Tal von Prüfungen uns manchmal durchaus führt, bevor wir Bergspitzen des Sieges erreichen. Hier ist es so der Fall mit dem ganzen Volk. Es sind 32.000 Männer, sie sind bereit, in den Kampf zu ziehen. Die Feinde mindestens 135.000. Also selbst mit dieser Anzahl wäre es ein großer Glaubensschritt, in den Kampf zu ziehen. Gottes Wege sind anders unergründlich, sodass aus 32.300 übrig bleiben. Das sind 0,93% davon, die sich jetzt den 135.000 Männern stellen. Und Gott erklärt jetzt, warum er so handelt, wie er handelt. Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen, weder mich zu sagen, meine Hand an mich hat mich errettet. Gott geht es einzig und allein darum, dass er die Ehre bekommt. Und das ist für mich, wie gesagt, der wichtigste Punkt. Wenn Gott uns vor Herausforderungen stellt, wenn Gott eine Selbstlosigkeit, einen Gehorsam von uns fordert, dann geht es ihm nicht so stark darum, dass wir nachher mit breiter Brust dastehen und die Leute sagen, Mensch, das hast du ganz prima gemacht, super, weiter so. Sondern dann möchte er, dass die Menschen Gott erkennen und Gott loben, Gott preisen und er alle Ehre bekommt. Und wir eben genau das sagen, seinem Namen gebührt alle Ehre. Er hat euch errettet, er hat euch geholfen, er hat gesprochen und seinen Weg gezeigt. Ja, Gott sagt, durch 300 Mann werde ich euch erretten. Und was er sagt, das hält er auch ein. Die Männer sind ausgewählt, es muss furchteinflößend für diese 300 Mann gewesen sein. Und Vers 12 heißt es, 7 Vers 12, und die Midianiter und Amalekiter und alle aus dem Osten hatten sich niedergelassen in der Ebene wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren nicht zu zählen wegen ihrer großen Menge, wie der Sand am Meer des Ufers. Also ein erschreckender Anblick für die Israeliten. Aber das tut Gott manchmal, damit er die Ehre bekommt oder weil er die Ehre will. Eine Gruppe Reisende war eines Tages unterwegs auf eine abgelegene Insel, um sie zu besuchen. Und auf dieser Insel haben die Bewohner den Mond angebetet. Und die Reisegruppe war ganz erstaunt. Warum betet ihr den Mond an und nicht lieber die Sonne? Und die Inselbewohner sagen, warum sollen wir die Sonne anbeten? Die scheint doch sowieso den ganzen Tag. Der Mond, er scheint in der Nacht. Deshalb beten wir den Mond an. Und das ist, glaube ich, ein wunderbares Bild, wenn es darum geht, dass er die Ehre will. Vielleicht fangen wir an, Dinge zu tun und nehmen Ehre für uns in Anspruch, obwohl Gott der ist, der den Mond beleuchtet. Gott ist der, der dahinter steht. Und das dürfen wir auch aus diesem Text lernen. Gott will alle Ehre, nicht ich bin entscheidend, sondern er durch mich. Ja, Gott sagt selbst mit meinen Worten, ja, ich bin der Herr, das ist mein Name und ich werde meine Ehre mit keinem anderen teilen, niemand anderem überlassen. Mir, ich will sie haben. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Gott heute vieles tut durch schwache Menschen. Durch schwache Menschen, weil er da vielleicht manchmal mehr Ehre bekommt als Leute, die sich ihrer Stärke rühmen. Von daher glaube ich, wenn du und ich, wenn wir uns manchmal klein, unwürdig, fehlerhaft fühlen, vielleicht von Selbstzweifeln beladen sind, ich glaube, dann sind wir in einer guten Position, dass Gott uns gebrauchen kann in unserer Schwachheit. Ja? 300 Mann ausgewählt, es ist Nacht geworden und dann heißt es in 7 Vers 9 nochmal, und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon, steh auf, geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Ja, sie haben noch nicht angefangen zu kämpfen, aber Gott sagt, ich habe es bereits getan. Der Zuspruch ist da, jetzt geht mit meinem Segen. Ich segne euch, habe euch den Sieg gegeben. Er belauscht jetzt einige Soldaten, er ist so am Rande des Lagers. Die Soldaten der Feinde reden darüber, Gott hat uns in die Hand der Israeliten gegeben, also ein Schrecken scheint sie überfallen zu haben. Gideon denkt, es ist ein Traum, geht wieder zurück ins Lager, er betet zu Gott. Und am nächsten Tag redet er dann auch zum Volk und sie machen sich jetzt alle zum Kampf fertig. Diese 300 Mann werden schwer bewaffnet. Nein, natürlich nicht. Sie bekommen in einer Hand eine Posaune, in die andere Hand leere Krüge mit einer Fackel, so dass sie dann eben sich um das Lager gestellt haben, dann in der Nacht. Und als Gideon dann das Zeichen gegeben hat, haben alle in die Posaune geblasen, haben die Krüge zerschmettert, das Feuer, die Flammen waren um das ganze Lager der Midianiter herum, sodass bei den Midianitern eine Panik entsteht. Sie fangen an, gegeneinander zu kämpfen. Sie können nicht mehr unterscheiden, wer ist Feind, wer ist Freund, und so, dass sie sich quasi selber bekämpfen und bekriegen, jeder gegen jeden. Gideon sieht, was geschieht. Und der Kampf geht weiter, weil einige nach dem Kampf jetzt fliehen. Und Gideon ist es wichtig, dass dieser Auftrag Gottes ganz zu Ende gebracht wird. Es geht dann noch einige Tage weiter. Die sind bis zum Tode erschöpft, die Israeliten. Aber sie erleben hier einen unglaublich großen Sieg. Unglaublich groß, menschlich nicht zu erklären. Das Verhältnis war 450 zu 1. Und wenn man sich dann noch die Waffen anschaut, ein Tonkrug, der unnötiger Ballast ist, und eine Trompete,
ist das nicht gerade das beste Kriegsmaterial.
Und was macht jetzt das Volk nach diesem grandiosen Sieg? Gott wollte die Ehre haben. Tun sie jetzt echte Buße, weil sie erkennen, wer Gott ist? Sie tun es nicht. Und das finde ich so bitter an dieser ganzen Geschichte. Im Gegenteil, Gott wird, glaube ich, an keiner einzigen Stelle mit einem einzigen Wort erwähnt. Erstmal vom Volk, sie fangen an zum Streiten. Die Ephraimiter, die konnten es besonders gut. Das waren so die Streiter, wenn mal irgendwie Frieden da war, dann haben die Ephraimiter immer für Streit gesorgt. Das konnten sie. Und kommen jetzt zu Gideon und sagen, warum durften wir bei dem Sieg nicht dabei sein? Also sie freuen sich nicht darüber, was Gott getan hat, sondern sie waren in ihrem Stolz verletzt. Warum hast du uns nicht mit einbezogen? Wir wollten auch quasi ein Stück des Lobes, ein Stückchen von der Torte haben. Ja, es wird hier noch nicht mal der Name des Herrn erwähnt. Und manchmal, glaube ich, auch im Glaubensleben, wenn wir Siege erleben, kommen, kann es sein, es ist als Frage formuliert, kann es sein, dass manchmal vielleicht sogar manche Anfechtungen aus den eigenen Reihen oder Anfeindungen aus den eigenen Reihen kommen? Ich hoffe nicht. Ja, und hier dürfen wir Israel als Negativbeispiel nehmen. Sie haben Gott nicht die Ehre gegeben. Aber wenn Gott einen selbstlosen Gehorsam von dir verlangt, dann gib Gott die Ehre. Wenn Gott Gebetserhörungen schenkt, gib ihm die Ehre, sag Gott Danke, gib ihm den Lob. Erzähl anderen von dem, was Gott Gutes tut in eurem Leben. Und jetzt erzielt Gideon seinen größten Sieg zum Ende hin, der eigentlich gar kein Sieg ist. In 8 Vers 22, man sollte meinen, auf den ersten Blick ist es ein Sieg, da sprachen die Männer von Israel zu Gideon, sei Herrscher über uns, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Aber Gideon sprach zu ihnen, ich will nicht Herrscher über euch sein und mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein,
sondern der Herr soll Herrscher über euch sein.
Auf den ersten Blick meinen wir, er hat genau verstanden, worum es geht. Er wurde mit dem Geist bekleidet. Er ging in der Kraft im Glauben Gottes voran, hat diesen Sieg erlebt. Und jetzt sagt er das, nicht ich will herrschen, sondern Gott soll herrschen. Es klingt gut. Und ich wünschte mir tatsächlich, dass wir jetzt die Bibel zuklappen und ich bei dieser Predigt Amen sage, zumal die Zeit ja auch schon abgelaufen ist und manche sich vielleicht auch wünschen. Nein, die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Sie geht noch weiter. Und das ist ein bisschen schade aus der Perspektive von heute. Aber hier, wie gesagt, können wir festhalten, dass das Volk nichts verstanden hat. Ja? Sie geben, wenn überhaupt jemanden, dann geben sie Gideon die Ehre. Und das ist für mich eine große Anwendung, wie ich schon sagte. Lasst uns das Israel als Negativbeispiel nehmen. Ja, so soll es in unserem Leben nicht sein. Lasst uns nicht mit dem Finger zeigen, das sind die Israeliten, sie haben vergessen, Gott zu loben und zu preisen, sondern lasst uns auf uns selber zeigen. Christus ist am Kreuz für uns gestorben. In wie oft oder inwiefern gehen wir auf unsere Knie und danken Gott dafür, dass der größte Sieg errungen ist? Inwiefern lassen wir uns auf den Willen Gottes ein? Es ist nicht das böse Volk. Auch wir haben manchmal vielleicht die Neigung, trotz allem, trotz des Sieges, den Gott schenkt, unsere eigenen Wege zu gehen. Und lasst uns hier lernen und ermutigt aus dieser Predigt herausgehen, aus dem, was die Bibel sagt, um weiter voranzugehen. Und dann komme ich jetzt tatsächlich langsam zum Ende. In Vers 24, und Gideon sprach zu ihnen, eins begehre ich von euch, jeder gebe mir Ringe, die er als Beute genommen hat. Denn weil es Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ringe. Sie sprachen, die wollen wir geben. Und sie bereiteten einen Mantel aus und dann jeder warf Ringe darauf, die er als Beute genommen hatte. Und die goldenen Ringe, die er gefordert hatte, wogen 1700 Lot Gold, ohne die kleinen Monde und Ohrringe und Purpurkleider, die die Könige der Midianiter getragen hatten, und ohne die Spangen ihrer Kamele. Und Gideon machte einen Ephod daraus und stellte ihn in seiner Stadt Ophra auf. Und ganz Israel trieb dort mit ihm Abgötterei, und er wurde Gideon und seinem Hause zum Fangstrick. Das steht auch in der Geschichte von Gideon, haben wir das gewusst. Er ist nicht nur der streitbare Held, der alles gut gemacht hat. Er sagt, nicht ich soll herrschen, Gott soll herrschen. Und direkt im nächsten Vers macht er einen Ephod. Ja, Sieg und Niederlage liegen ganz oft ganz dicht beieinander. Sicherlich war die Motivation des Gideon nicht die, dass sie jetzt Götzendienst machen und wieder den falschen Göttern sich zuwenden. Ephod war eine Art Kleidungsstück, das von einem hohen Priester getragen wurde. Es hatte eben, wie gesagt, nicht die Absicht, ein Götzenbild herzustellen. Aber das Problem war damals, sowas wie diesen ganzen Tempelkult und so weiter, gab es nicht. Im ganzen Richterbuch lesen wir kein einziges Mal davon, dass ein hoher Priester seine Aufgabe wahrgenommen hat und Gott also seine geistliche Verantwortung ausfüllte. Ja? Und dann heißt es, wie gesagt, und ganz Israel trieb mit ihm Abgötterei und er wurde Gideon zum Fallstrick. Ja, auch wenn seine Motivation nicht Abgötterei war, lesen wir hier nichts. Er hätte die Macht gehabt, dass er etwas dagegen unternommen hat, wie damals bei sich zu Hause. Sie haben es angebetet. Er wird in Hebräer als Glaubensheld erwähnt. Gott weiß genau warum. Vielleicht, weil er bei den Midianitern und zu Hause wirklich konsequent war, aus Glauben gehandelt hat. Ich weiß nicht, ob es wegen seines Endes war. Ich sage auch nicht, wie sein Ende war, weil ich es nicht weiß. Das weiß Gott allein. Vielleicht war sein Ende auch gut. Lass uns die letzten Verse lesen über Gideon. Und Gideon hatte 70 leibliche Söhne, denn er hatte viele Frauen. Und seine Nebenfrau, die er in Sichem hatte, gebar ihm einen Sohn, den nannte er Abimelech. Und Gideon, der Sohn Joas, starb im hohen Alter und wurde begraben im Grab seines Vaters Joas in Ophra, der Stadt der Abjesriter. Und als aber Gideon gestorben war, kehrten sich die Israeliten ab und liefen den Baalen nach und machten Baal-Berit zu ihrem Gott und dachten nicht an den Herrn, ihren Gott, der sie errettet hatte aus der Hand aller ihrer Feinde ringsumher. Und erzeigten sich nicht dankbar dem Hause Jerubals, das ist Gideon, für alles Gute, das er an Israel getan hatte. Ja, es gäbe hier auch einiges zu sagen, ich werde es dabei belassen. Aber hier sehen wir, dass er sich mehr und mehr dem Lebensstil der Kanaaniter angepasst hat. Er hatte einen Harem, er hatte viele Frauen. Am Anfang seiner Berufung sagte er, ich bin der Geringste in Manasse, der Geringste. Ja, jetzt schwelgt er in königlichem Luxus. Am Anfang sagte er, ich will nicht König sein, Gott soll herrschen.
Am Ende nennt er seinen Sohn Abimelech, wo es heißt, mein Vater ist König. Ja, hat er ja eben abgelehnt. Aber auf jeden Fall, was wir über das Leben von Gideon, denke ich, festhalten können, ist nicht, dass Gideon alles richtig gemacht hat. Aber er hat sich wirklich auf Gott eingelassen, ist im Gehorsam Schritte des Glaubens gegangen, hat zum Ende hin viele falsche Entscheidungen getroffen, aber Gott kennt sein Herz, wie es am Ende ausgesehen hat. Und damit möchte ich schließen. Ja, Siege, die wir erleben, bedeuten nicht, dass wir vor Niederlagen geschützt sind. Ja, nach den größten Siegen kommen oft die größten Niederlagen, Fragezeichen. Ich hoffe nicht, dass es so ist, sondern dass wir an Christus dermaßen festhalten, dass es nicht geschieht. Aber Gott kann einen jeden von uns gebrauchen. Wenn wir vielleicht von Zweifel, von Ängsten durchdrungen sind, von Entmutigung, Gott ist nicht bei mir, ich merke nichts von der Gegenwart Gottes, ja, dann kann Gideon uns helfen, wirklich mit Gott Glaubensschritte zu gehen, Gott zu erfahren. Wenn Gott dich ruft, ja, dann erwartet er keine Perfektion. Es gibt keinen perfekten Christen, auf jeden Fall nicht hier und auf dieser Welt. Aber wenn Gott dich beruft, dann geht es nicht darum, perfekt zu sein, sondern Schritt für Schritt in dem zu leben, was Gott von einem jeden von uns fordert. Ja, wir dürfen ihm das bringen, das Wenige. Oder wir dürfen mit leeren Händen uns vor ihm stellen und sagen, Herr, ich habe leere Hände, aber fülle du meine leeren Hände, damit aus nichts etwas Wunderbares wird. Und diese Einstellung wünsche ich uns und schließe mit dem positiven Vers, den Gideon sagte, ich will nicht Herrscher über euch sein und mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr soll Herrscher über euch sein. Gott will regieren in deinem und in meinem Herzen. Amen.